Wollt ihr noch einen Jingle vorneweg oder wollt ihr so
Dry
erstmal reinstarten?
Lass mal Dry rein.
Mir fallen ja so viele doofe Sprüche jetzt so ein. Wir fangen einfach so an.
So Dry Rein?
Nein, wir brauchen kein Vorspiel zum Beispiel. Aber jetzt, meine Kinder hören jetzt zu. Hör doch jetzt auf, mir ständig immer solche Flanken zu schlagen.
Wir haben einen Special Guest.
Wir müssen uns jetzt sozusagen vorstellen, der Jingle lief schon richtig. Ja. Dann muss ich jetzt ja begrüßen, korrekt?
Ja, begrüßt.
Also einen Wunder. Oh mein Gott. Max, du bist ein Teufelskerl. Du kannst doch nicht einfach. Ich krieg einen Herzinfarkt mit dir.
Moderier mal den Jingle. Das hast du bisher noch nicht gemacht.
Da redet man nicht drüber. Das ist was Sakrales. Einen wunderschönen guten Morgen zum lustigsten Erwachsenenhörspiel aller Zeiten, dem Mobility Mavericks, dem Mobility Podcast Nummer 1. Und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt in diesem Studio.
Zu dreist.
Zu dreist. Und die dritte Person im Bunde, die ist immer bei uns, die hört im Hintergrund eigentlich immer nur zu. Das ist nämlich der gute Max und ich will ihn gar nicht zu sehr quälen. Aber im Vorlauf zu dieser Aufnahme habe ich die Frage gestellt, sozusagen der Vorschlag des Folgennames war der Fiebertraum. Wohin ich gesagt habe, das klingt wie eine Drei-Fragezeichen-Folge und mein ADHS-Gehirn hat dann sofort gedacht, Moment mal, Leute hören sich gerne, also es gibt Leute, die hören sich ja diesen Podcast wirklich immer an, was ich ja schon faszinierend finde. Daraus habe ich geschlossen, Leute werden gerne unterhalten an sich. Und dann habe ich mir überlegt, weil ne, drei Kinder und so weiter, ich kenne jede fucking Drei-Fragezeichen-Folge wirklich mehrfach und habe mich dann gefragt, warum produziert man denn nicht eigentlich geile Erwachsenenhörspiele? Und ich meine nicht Fantasy, ihr kleinen Schlawiner da draußen. Ich meine schon irgendwie Krimis oder keine Ahnung, irgendwelche solche Sachen. Max, du bist vom Fach. Warum produziert man denn nicht sozusagen Erwachsenen-Drei-Fragezeichen?
Moin, erstmal an dieser Stelle.
Moin,
ich habe immer das Vergnügen. Ich habe immer das Vergnügen,
Max.
Euch beiden zuhören
moin.
Zu können. Schön, jetzt an dieser Stelle auch mal in Persona dabei zu sein. Ganz ja, kurz nur am Anfang, die beiden dann wieder in die Mobilitätsthemen wechseln. Ich sag mal so, also ich habe in einer vorherigen Firma mal ein Hörspiel gemacht, was in diese Richtung ging. Oder generell in die Richtung Hörspiel. Und die Resonanz war sehr, sehr positiv. Also die Menschen wollen sowas gerne hören und lassen sich auch gerne weiterhin, ich sag mal, in eigene ausgedachte Welten entführen. Das Problem ist halt einfach nur, dass wenn man ein Hörspiel richtig professionell aufzieht, das erfordert wirklich professionelle Sprecher, das erfordert viel Zeit und das fließt natürlich von dem Schritt von der Content-Produktion, also sprich vom Skriptschreiben bis zu dem Moment, wo das eben wirklich an den Endkunden ausgeliefert wird, sehr, sehr viel Zeit und Geld rein. Und das ist halt die, in Anführungszeichen, Problematik, dass das einfach entstehende Kosten sind, die irgendwie gedeckt werden müssen. Und ja, ich muss gerade lachen, weil bei Schrätzer klingelt es gerade an der Tür. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich erstmal eine Lieferung. Hast du neue Kopfhörer bestellt, Schrätzer?
Ja, sehr witzig. Sehr witzig. Ich habe mir sozusagen, wie verbinde ich mein Audio-Setup mit meinem Laptop 101 bestellt?
Das, jetzt mal das Audio von
ja. Also okay, also die professionellen Sprecher, genau, drei Fragezeichen lebt davon, dass du Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews sozusagen. Man erkennt dir jetzt auch, wenn die im Tatort so, oder wenn die halt irgendeinen Bruce Willis-Film synchronisieren, dann habe ich halt immer das Gefühl, oh, was machen die drei Fragezeichen hier? Okay, also die kosten relativ viel Geld.
Genau.
Also Resonanz ist super, Kosten hoch, ja. Zahlungsbereitschaft in einer Welt mit Twitch, YouTube und sonst was ist aber gering.
Ja, das meinst du echt? Weil ich gehöre zum Beispiel auch zu den Freaks, ich höre jeden Abend zum Einschlafen Hörspiel. Und
Alter.
Die sind mittlerweile, ja, jeden Abend. Und die sind mittlerweile so geil. Absoluter aktuelle Highlight, das höre ich aber seit zwei Wochen schon, ist Drei Sonnen von Liu Qi. Das ist eine WDR-Produktion. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist eine Produktionsqualität, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben Die haben extra dafür mit einem Symphonieorchester den Soundtrack aufgenommen und die Sprecher sind am Start. Alter Vater, das ist so geil. Drei Sonnen, ey, auf allen Plattformen verfügbar. Ich muss sagen, bevor Spotify, ich habe richtig viel Geld ausgegeben für Hörspiele. Also drei Fragezeichen war nie so meins. Kennt ihr John Sinclair?
Ja.
Ja, sowas in die Richtung. Also wirklich, und das ist auch gute, saugute Qualität, ne? Und also Hörspiele ist der Wahnsinn. Oder hier Pfeiler der Macht von Ken Follett. Auch ein WDR-Hörspiel übrigens. Der Wahnsinn.
Säulen der Erde und danach kam Pfeiler der Macht, ne? Ich glaube, Säulen der Erde ist genau. Davor, das ja, Ding.
Säulen der Erde ist auch, Säulen der Erde ist sogar nochmal von der Produktionsqualität nochmal viel geiler, weil auch, also es gibt einen Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel, ne? Hörbuch ist vorgelesen von einer Person und Hörspiel hast du halt bis zu 20 Leute mit jemandem mit einer Kokosnuss im Hintergrund, der das die Pferdehufe nachahmt und solche Sachen. Also es ist schon geil.
Wenn ich jetzt mal die Möglichkeit habe, quasi so in die Runde zu fragen, also wenn du oder ihr das anhört, nehmt ihr euch dann wirklich dafür Zeit, setzt euch irgendwie hin mit einem Glas Wein und dann ist auch nur das oder läuft das irgendwie nebenher?
Also ich mache das ist schon semi-erotisch bei mir. Also ich mache mir manchmal sogar...
Okay, was hast du an und fasst du dich an? Dann wollen wir es jetzt hören.
Ja, also die Hände sind nicht in der Hose, beide nicht. Aber ich mach Kamin an manchmal, ne? Und dann setze ich mich da wirklich vor und dann haue ich mir die Dinger rein, ne? Also die Kopfhörer. Und also das ist, weil das andere ist, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Habe ich vor zwei Wochen oder drei Wochen angefangen, geht um eine leicht dystopische Zukunft, wie deutsche Bundeskanzlerin quasi Deutschland als Gegenpol zu Amerika
positioniert. Das hatten wir schon, Entschuldigung.
Ja, das hatten wir schon 16 Jahre lang, ja. Auch, ich ruf das mal raus, schreiben wir in die Shownotes. Der Wahnsinn. Also das ist eine absolute Leidenschaft für mich. Ich höre lieber Hörspiel, als dass ich Fernseh gucke.
Ja, da bin ich dabei. Und beim Hörspiel hast du auch keinen Second Screen, interessanterweise, ne? Da hörst du zu.
Was das im Kopf macht, ne? Also du hast halt wirklich richtig, das ich will nicht sagen, das stimuliert, doch, das tut's. Also wirklich.
Also mich hinsetzt, also ich höre gern solche Sachen, also die ganzen Sachen, die mir gerade, also genannt hast, drei Sonnen und Pfähle der Macht oder wie auch immer, die Säulen der Macht, das kenne ich alles nicht, aber ich höre das gerne im Auto, ehrlicherweise. Also ich muss irgendwas machen und dann kann ich das da parallel hören, aber das ist eigentlich
nicht echt zu spannend. Beim Autofahren kann ich die nicht hören, beim Autofahren höre ich Podcast.
Ich versuche immer zu lesen abends, das fällt mir so schwer. Ich versuche immer, mein Ziel ist ja immer, ein Buch im Monat zu lesen. Das habe ich mal eine ganze Zeit lang geschafft. Das ist aber auch schon eine ganze Zeit lang her.
Ein Buch, eine Seite einmal im Monat, oder was?
Nee, schon. Ich habe schon versucht. Also ich lese dann. Ich habe halt dann irgendwann angefangen, nicht mehr so. Ich habe halt, keine Ahnung, Adler Olsen-Krimis und so gelesen, weil ich einfach gerne Krimis lese. Ich finde, also wenn die gut geschrieben sind, dann mache ich das einfach gerne. Aber mit dem, mit eigentlich so einem Hörspiel, das muss ich mal probieren. Das ist echt eine super Idee. Ich überlege immer noch, kriege ich die Produktionskosten runter. Also könnte man zum Beispiel Kinderarbeit oder sowas machen bei sowas. Also man könnte seine Kinder, also könnten wir irgendwie die Sprecherkosten drücken.
Es gibt ja mittlerweile Proteste von der Gewerkschaft für Max, du weißt das bestimmt, ne? Heißt ja nochmal die Gewerkschaft, die ganzen Synchronsprecher und so vertritt. Also die Gewerkschaft, die protestiert gerade massiv. Warum? Weil AI. Auch vor allen Dingen bei Synchronisierung von Filmen zum Beispiel, aber auch Hörspielen, KI immer mehr zum Einsatz kommt, ne? Und die treffen halt genau die Tonalität und genau die Stimme des Originalsprechers, in welcher Sprache auch immer, und übersetzen das dann parallel in unterschiedliche Sprachen. Das hatte ich mal probiert hier für unseren Podcast im Sommer, weißt du, wir da vielleicht dran erinnern. Das war noch richtig scheiße, aber ich glaube, das wird immer besser.
Der Verband der deutschen SprecherInnen.
Ja, so ist das
rausgegeben.
Michel, du hast deinen Vibrationsalarm in deinem Handy noch an, möchte ich an der Stelle kurz sagen, denn es hat vibriert.
Nee, hat's nicht. Das war der Computer, ist das.
Nee, so. Bei mir ist es garantiert nicht.
Okay, pass auf. Max, also, lieber Max, das ist also, das lässt mich jetzt nicht los heute. Das kann ich dir schon sagen. Also, du kriegst nachher, ich mache nachher in unserer WhatsApp-Gruppe weiter. Vielen, vielen Dank.
Wir machen das Mobility Mavericks Hörspiel, machen wir.
Das ist ja schon, wir haben schon Mobility Mavericks Hörspiel hier.
Ja, sozusagen. Aber weißt du, ein bisschen mit klassischer Musik untermalt und so. Oh,
mit so einem Orchester und jemanden, der Kokosnüsse Pferdegeklapper nachmacht. Ich finde das sehr gut. Ich möchte die Soundeffekte, finde ich eh gut. Das bei der Sendung mit der Maus wurde das immer gezeigt sozusagen. Wie hat man denn das Regen hinbekommen? Und da war da so ein Wellblechdach und dann hatten sie Wellblechpappe oder irgendwas und haben die so hin und her gerüttelt und das war dann Donner und Blitz und
Foley Artists, genau.
So sieht's aus. Lieber Max, wir schmeißen dich raus, damit du nicht zu sehr ins Rampenlicht gezerrt wirst, wider Willen. Danken dir aber auf jeden Fall. Und
super spannend.
Dankeschön. Das ist echt super spannend. Super, super cool. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne und allen Zuhörenden jetzt von Mobility Mavericks eine wunderbare Folge mit dem Fiebertraum.
Oh mein Gott, du solltest wirklich Sprecher werden.
Baby. Du hast sowas.
War ich übrigens auch, das stimmt nur am Rande, aber.
Ehrlich, wo? Sag doch mal schnell.
Ich habe über viele Jahre synchron gesprochen für viele Hollywood-Kinoproduktionen.
Wenn man jetzt googelt, findet man das schon.
Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger oder wer so im Horror-Game drin ist.
Premium-Produktion. Ja, Horror-Game, sag mal.
Wer im Horror-Game drin ist, die Frau in Schwarz. Eine große Produktion. Ich bin das Kind von Daniel Radcliffe an dieser Stelle.
Oh mein Gott. Das hätte ich auch. Man sieht es auch ein bisschen, muss man sagen.
Also.
Nur stimmlich.
Das Kind von Daniel Radcliffe. Also.
Aber deswegen, das, ich verstehe jetzt auch sozusagen, das macht ja auch was mit mir, wenn du mit mir sprichst an sich. Ich merke das. Du hast da so eine sonore, schöne Stimme.
Sehr gut ein bisschen, ne?
Ja. Vielen Dank. Aber mit diesen Worten.
Das ist perfekt.
Ganz viel Spaß euch.
Ja. Okay. Die ersten 10 Minuten, da machen wir immer noch
haben
nicht so 100% Content. So, jetzt muss ich erstmal der geneigte.
Geil, war total gut.
Mega geil. Ich möchte wirklich gerne Hörspiele machen. Ich meine das wirklich ernst, aber das mit den Economics hätte man sich auch denken können, dass das natürlich scheiße ist, dass das ein rein totales Liebhaberprojekt ist. Dann
du kannst das machen wie, wie heißt es nochmal hier, dieser Hollywood-Film mit Martin Lawrence, wo der irgendwie 10, 12 verschiedene Leute spielt.
Big Mamas so Haus?
Genau.
Oder wie heißt das?
Du kannst ja quasi so eine Abhandlung oder Abwandlung von Big Mamas Haus machen und das nennen wir dann irgendwie Schrezes Hütte. Und dann nimmst du irgendwie 12, 13 verschiedene Stimmlagen von dir auf und machst dann ein Hörspiel mit dir selber. Also so kannst du die Produktionskosten sicherlich um 99% drücken.
Das glaube ich nicht. Du brauchst ja noch also sozusagen Soundmischen, du brauchst ja Hintergrundsound, Studiotage. Boah, ich bin mir nicht also das kriegst du nicht wieder reingespielt, ehrlich gesagt. Ich habe ja noch einen anderen wirklich, wirklich total richtig guten Freund, den Christoph Bursek. Der den Vodafone Business Podcast auch macht und hostet. Und meiner Ansicht nach der Almanach ist sozusagen, was YouTube angeht. Es gibt nichts, sowohl businessseitig als auch contentseitig, was der bei YouTube nicht kennt. Also wenn irgendjemand mal auch businessseitig vielleicht mal ein Audit oder sowas haben will, wie man YouTube übrigens immer noch eines der Nummer 1 Social Networks oder Networks, die wachsen auf der Welt, selbst von jeher, völlig unterschätzt. Mhm. Und der hat immer solche Content-Ideen, weil natürlich auf YouTube auch immer versucht wird, quasi so wie Berlin Tag und Nacht auf dem Fernsehen, also irgendwelche Serien, Sitcoms, Soap, Operas und so weiter, also irgendwie Content zu machen, der dann verfängt und dass du das immer weiter anhörst und er hat eine endlos lange Liste mit Sachen, die man dort machen könnte und ich frage mich die ganze Zeit, warum macht er das nicht, aber es ist wirklich geil und es würde wirklich Spaß machen, eben auf YouTube angepasst, also über YouTube Shorts mittlerweile, wie kriegst du denn sozusagen eine Content-Serie hin, was so ein bisschen wie eine Telenovela ist. Ich finde das einfach faszinierend, muss ich echt sagen. Und ich glaube
Hat Christoph mal Rückmeldung gegeben, was er von dem, was wir machen, hält? Oder äußert er sie lieber nicht?
Der hat natürlich eine total klare Meinung, was wir in Sachen Marketing und Aufmerksamkeit machen. Ne? Da sagt natürlich du, also sozusagen, was der Erik auch sagt, also ohne Snippets. Ohne konstantes Bearbeiten deiner Community, da ist es einfach schwer, Eyeballs zu bekommen. Er sagt aber auch, das ist bei YouTube nicht anders als bei Podcasts. Das habe ich ja von Westermeier gehört, das habe ich von Erik gehört, das habe ich schon, ne? Also du musst einen Podcast eigentlich mal mindestens 12, eher 18 Monate machen. Mhm. Und eigentlich auch öfter iterieren, gucken, was funktioniert nicht. Und dann wirst du irgendwann auf einmal eine Sache haben, die geht, da kriegst du anstatt 1000 Views auf LinkedIn für irgendwas dann 10.000 Views. Und dann sagst du, okay, was hast du denn anders gemacht? Und dann versuchst du das so ein bisschen zu engineeren, was die Leute gerne haben möchten. In unserem Fall würde ich behaupten, irgendwie ein Gast einladen hilft. Und nochmal ganz, ganz konkret 2, 3 Firmen besprechen. Muss gar nicht tief sein, aber einfach, wo man, ne, wo Leute was Neues hören. Mhm. Das verfängt irgendwie mehr, zumindest was die reine Aufmerksamkeit anbelangt. Und sowas würde der uns sagen. Also Stamina, viel Content produzieren, ganz lange viel Content produzieren und öfter auch. Ich glaube, der würde uns auch sagen, eher so Richtung Doppelgänger, ne? Der würde sagen, ey, man muss wahrscheinlich 2-mal die Woche aufnehmen, dass du konstant irgendwie auf so einer Sache iterierst. Das Gegenbeispiel ist natürlich Diary of a CEO oder diese langformatigen Sachen. Aber mit dem können wir, also mit dem sollen wir eh mal essen gehen, weil das einfach, das ist so faszinierend, was der alles weiß, was gerade in diesem YouTube, also es ist ein SEO, aber auch in diesem YouTube-Game geht.
Das ist schon extrem spannend. Wir haben uns ja ein bisschen verkuppelt, uns beiden, ne? Also bei dem hatten wir ja unseren ersten gemeinsamen Auftritt.
Stimmt, wir sind bei dem im Podcast
gewesen. Vor einem Jahr.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja. Also fast genau einem Jahr.
Ja, genau. Und der ist einfach sehr Content interessiert. Da kann man vielleicht ich mach mal mit dem vielleicht so eine kleine Voice-Schleife oder auf Instagram über unseren Mavericks-Kanal, dass wir einfach mal so ein bisschen mit dem vielleicht ein Interview führen im Feed oder sowas und mal gucken, ob da Leute drauf reagieren. Und der hat ja ein paar tausend Follower. Mal gucken, ob wir da so ein bisschen Live-Consulting mit ihm machen. Vielleicht können wir mal ausprobieren. Ist vielleicht interessant. Also lernen tun wir auf jeden Fall was. Der ist da echt vorne dran. So.
Was hast du denn letzte Woche gemacht?
Was habe ich denn letzte Woche gemacht? Das ist sehr gut. Du klaust, siehst du? So kriegt man Leute,
ne?
so kriegt man Leute ans Reden. Was habe ich die letzte Woche gemacht? Jetzt lass mal kurz in meinen Kalender gucken. Das ist natürlich, weißt du, die Tage verschwimmen. Also, was habe ich die letzte Woche gemacht? Wir hatten jetzt endlich natürlich unser Announcement, dass wir in Cephea AI investiert haben. Über die haben wir aber schon längst geredet, ne? Also sozusagen,
das war die Kamera-Startup.
Genau. Dann hatten wir bei einer Portfolio, das kann ich jetzt, weil das ist aus dem Leben gesprochen, einer Portfoliofirma, gibt sozusagen so ein bisschen, hey, da will vielleicht doch nochmal ein Investor Geld reinlegen. Alle anderen, die Bestandsinvestoren haben irgendwie eine Meinung nach dem Motto, wenn Weihnachten im Juli stattfindet und er auf einem Bein hüpft, dann lassen wir den da rein. Und dann habe ich so ein bisschen eine kleine Vermittlerrolle bekommen. Das macht mir als Operator ehrlich gesagt Spaß. Das war das zweite. Und dann haben wir ein drittes, wollten wir ein Investment machen. Hatten, oder vor allen Dingen mein Partner Alexei hatte schon vor 6, 8 Monaten der Firma, die machen was im Patentrechte-Management und so weiter, Patente anmelden und so, da kannst du relativ viel AI benutzen, ist in der Automotive-Welt aber auch extrem wichtig, ne? Das ist einfach wahnsinnig viel Intellectual Property, das da anfällt und das musst du ja idealerweise auch schützen. Naja, hatte den Intros gemacht und so weiter, das Tool ist super, Team ist super, die ganze Welt will in diesen Deal rein und wir haben dann mit denen diskutiert, und hatten eben schon Mehrwert gezeigt, haben den Kunden gebracht aus der Automotive oder Proof of Concept, solche Testphasen. Naja, und dann kam es halt zum Schwur und wie es halt immer ist, ne, die großen Generalistenfonds, irgendwie, ich sag jetzt mal, Nordeuropa, England, USA, wie auch immer, die wollten natürlich sich den Kuchen untereinander aufteilen oder haben es auch. Wir waren vorher dran und waren da im Lead. Und wir haben einfach dann so ein bisschen jetzt hin und her diskutiert und dann letztlich kam raus so, hey, wir können nur relativ wenig Geld dort investieren. Ich sag jetzt mal rund 1 Million. Was bei uns ist einfach zu wenig. Das klingt jetzt arrogant, aber sozusagen dafür kann ich nicht antreten, denn selbst wenn das 10-mal das Geld zurückverdient, habe ich dann 10 Millionen, also habe ich 9 Millionen verdient. Das kann es nicht sein. Meine Arbeit ist ja dieselbe. Also unser Ticket ist, wir sagen immer, ja, 5 Millionen wollen wir investieren und gerne auch im Lead sein, aber mindestens im Board. Also wir müssen mindestens am Tisch sitzen, weil sonst lernst du ja auch nichts. Und sonst, wir nennen das immer, sonst bist du so ein Cap-Table-Tourist. Sonst bist du halt derjenige, der halt irgendwie Geld da reingechippt hat, bist in keiner Diskussion dabei und das ist so ein bisschen, so totes Schwemmholz. Du schwimmst dann halt so mit im Fluss, aber macht keinen Spaß. Naja, auf jeden Fall kamen die zurück, total gute Gründer. Dann haben wir gesagt, ja, leider, schade, nur 1 Million und wir könnten nicht ins Board. Und da haben wir dann abgesagt. Und das ist natürlich schwierig, weil wir haben jetzt nicht super viele Deals gemacht dieses Jahr.
Wie viel habt ihr gemacht? 2?
Also Follow-ons zähle ich jetzt mal nicht raus. Also bei Bestandsfirmen, wo wir mitziehen, noch weiter Geld reinlegen. Aber wir haben jetzt nur Cephea gemacht dieses Jahr. Neu. Net new. Ja, und das war ein Seed-Deal. Also da haben wir relativ viel Prozent bekommen, aber auch nur 1,3 Millionen angelegt. Ich bin jetzt neu in dem Geschäft, da wird einem jetzt oft gesagt von Leuten, hey, bleib bei deinen Prinzipien, investieren, ja, das, was du verstehst, ja, und so weiter. Aber du wirst mal ein Jahr, es gibt auch Leute, die haben mal gesagt, sie hatten 2 Jahre, da haben sie, das war, warum auch immer, und dann kamen auf einmal 4 Deals in einem Quartal. I don't know, wir werden es sehen. Na, auf jeden Fall haben wir es dann abgesagt. Das war das, das war relativ viel. Dann hatten wir und 2 Sachen noch, dann bist du dran. Senior Advisory Council nennen wir das. Wir sind ja maßgeblich finanziert von der Porsche SE, also der Familienholding der Familien Porsche Pirch und der Deutschen Telekom. Und wir haben einmal im Jahr treffen sich sozusagen die Vorstände. Und wir organisieren das, wir orchestrieren das. Da ist InCharge, da sagen wir einmal, hey, wir machen unseren Job. Aber eigentlich geht es darum, dass sozusagen 2 DAX-Konzerne da einen sinnvollen Austausch haben. Wir hatten den Hans Königsmann da als Redner den ganzen Tag. Das war der 4. Employee von SpaceX. Also der ist tatsächlich Raketenwissenschaftler.
Der ist auch jetzt bei ESA drin, ne?
Das weiß ich nicht. Also der ist bei Stoke Space, wo wir investiert sind im Beirat. Ja. Und der ist bei OHB im Aufsichtsrat. Und dann hat er noch so, bei VAST ist er noch drin, also Space Station Bau aus den USA, auch so ein ganz gehyptes Ding. Und
OHB ist auch so geil. Die machen gerade so viel geile Sachen.
Wer?
OHB.
Ja, super. Also ich komme gleich drauf. Wir hat eine absolute Koryphäe, der Mann. Ja, ich meine, Nummer 4 bei SpaceX. Also der hat's komplett mit aufgebaut, diese Firma. Und wirklich den Lauf der Welt verändert. So, und da hatten wir einen sehr guten Tag. Und dann habe ich mich den Rest der Woche mit sozusagen geothermischer Energie und Bohrtechniken beschäftigt. Also
boah, jetzt immer.
Ich wusste, dass das kurz kommt. Das Problem ist, ich habe mich jetzt diese Woche die ganze Zeit damit beschäftigt. Du weißt trotzdem jetzt schon noch mehr als ich.
Das glaube ich nicht. Ich finde es
super geil.
Also Geothermie, Energie oder was? Gewinnung.
Es geht um Energie. Also sozusagen, es geht um Souveränität. Und das, also sozusagen, ne, wir suchen ja immer Trillion-Dollar-Markets. Das macht Sinn. Und der Markt, also am Ende, das zitiere ich jetzt nur, das stand jetzt vom Economist über alle Podcasts, hat das jeder schon mal gesagt, am Ende ist der Wohlstand, also GDP eines Landes ist letztlich nur deine Fähigkeit, Energie zu generieren und umzuwandeln. Das ist GDP. Wenn du es mal ganz runterbrichst auf irgendwas, du schaffst es sozusagen, Energie zu produzieren und das wandelst du in irgendwas um. Eisenbahnschwellen oder Datacenter oder was auch immer. Das ist letztlich, treibt dein Wohlstand. Und dazwischen sind noch so ein bisschen Rare Earth und so weiter. Aber du brauchst basislastfähige Energie. Das heißt, keine Erneuerbaren. Zumindest nicht ohne riesige Speicher. Das bedeutet meistens Kernenergie, Kohlekraftwerke oder eben Geothermie. Und das geht so ein bisschen einher, weil du musst in die Erde bohren für Geothermie. Also die meisten Leute werden es wissen, aber letztlich geht es darum, dass du ein Loch in die Erde bohrst. Mit jedem Kilometer ist die Erdkruste so 30 Grad wärmer, ungefähr. Und du brauchst so, manche Systeme brauchen 80 Grad Wärme sozusagen, andere brauchen so 120, 150 Grad. Also du musst so zwischen 1 bis 5 Kilometer tief bohren und gewisse Gesteinsstrukturierung haben, dass eben die Wärme auch dort durch das Gestein durchtreten kann, permeabel ist.
Ja.
Und dann leitest du da Wasser rein, in allermeisten Fällen, und das Wasser wird warm und das Wasser wird oben in so einem Tauschkraftwerk, wird die Wärme in Elektrizität umgewandelt. Und das ist natürlich quasi 100% CO2-neutral. Jetzt mal abgesehen davon, dass dieser Bohrkopf natürlich produziert werden muss und CO2 produziert, aber an sich sozusagen ist es und produziert keinen Atomic Waste wie Atommeiler und ist sozusagen unendlich, unbegrenzt verfügbar. Also die Erdkruste, ne, du kannst sehr weit bohren und es wird sehr heiß und du kannst dann viele, viele, viele Millionen Jahre sozusagen Gigawatt an Energie rausziehen.
Ja, ich habe irgendwann mal gelesen, pro 30 Meter wird es 1 Grad wärmer, ne? Also wenn man bohrt. Also wenn du dann auf 3000 Meter bist, hast du ungefähr 100 Grad.
Genau sowas.
Celsius.
Das ist so. Es gibt dann auch welche, die sind bei 700 Meter schon, bei 90 Grad und so. Das hängt echt von der Geologie und so weiter ab. Aber an sich hast du recht. Also ich glaube, guter Richtwert ist, du musst mal einen Kilometer tief bohren können, um da überhaupt hinzukommen. Das Gleiche gilt natürlich für seltene Erden und Uran und solche Sachen. Die sind irgendwo im Boden, die musst du aber fördern. Das heißt, es gibt so einen gewissen Overlap zwischen Bohrtechnologie und Energiegenerierung. Und das habe ich mir angeguckt. Also es gab eine Menge Startups, die gesagt haben, hey, ne, Europa muss souverän sein, wir haben keine, oder seltene Erden kommen schon vor. Also China hat das Monopol auf der Verarbeitung von seltenen Erden. Die haben relativ viel Zugang zu seltenen Erden und können die abbauen. Aber vor allen Dingen in der Verarbeitung und Aufbereitung, dass du sie industriell nutzen kannst, ist China mit 90% hat ein Monopol. The flip side.
Vor allen Dingen über die Besetzung von Afrika, ne?
Auch über Kongo, also sozusagen, ne? Gibt jetzt viele neue Flughäfen und Autobahnen mitten im Urwald in Afrika. Und dafür wurden eben Schürfrechte quasi verkauft. Genau, das ist die neue Seidenstraße. Auf jeden Fall ist die. Gibt es eine Schnittmenge? Und da habe ich mir einfach angeguckt, weil du musst bohren für beides. Dann habe ich mir, gab es ein, zwei Startups, die gesagt haben: Hey, es gibt, wir haben komplett neue Bohrverfahren. Entweder laserbasiert, das heißt, es ist so heiß gebündeltes Licht, dass der Stein verdampft und du eben dann runterkommst in die Erde und damit eben zum Beispiel nicht diesen Abrieb. Also die Kosten für ein Bohrloch steigen quasi exponentiell ab einer gewissen Tiefe. Das heißt, bis 1000 Meter, das ist irgendwie erprobt, bis 3000 Meter ist schon wirklich nicht banal, aber das kriegen Oil- und Gasfirmen und so weiter halbwegs hin, aber unfassbar teuer. Alles, was da drüber ist, also Offshore auch und so weiter, das ist, da gibt es natürlich eine Menge in der Erde und auch viele Hitze und sonst was und seltene Erden, aber da kommst du quasi mit konventioneller Bohrtechnologie nicht hin, weil der Bohrkopf sich ständig abnutzt und es wird so heiß, dieses Bohrloch und die Bohrspülung nennt man das, das kollabiert. Das ist ein ganzes System, was du dort baust. Also dass die meisten Leute denken beim Bohren, es geht darum, dass du irgendwie genug Kraft entwickelst, um runterzubohren. Ehrlicherweise ist es ziemlich scheißegal. Wichtig ist, wie kriegst du das gekühlt, wie kriegst du den Abraum nach oben geliefert und wie kriegst du das Bohrloch stabilisiert. Und das ist unfassbar schwer. Unglaublich schwer. Ja. Da gibt es also Leute, die wollen Plasma benutzen. Da gibt es Leute, die wollen sozusagen verschiedene Formen von Bohrtechnologie benutzen. Und das über den Weg, und das ist alles, so, jetzt bin ich kein Geologe. Überrascht jetzt die meisten Zuhörer. Aber ich saß im Flugzeug neben jemandem, also wirklich reiner Zufall. Ich gucke mir so ein Pitch-Deck an, mache dann meinen Laptop zu und irgendwie, wie ich halt so bin als Kölner, quatscht ein Typen neben mir an. Der wiederum arbeitet für eine der größten, also der ist Geologe, Professor und arbeitet für eine der größten Beratungen, die letztlich Atomendmülllager planen. Das heißt, die bohren auf der ganzen Welt in die Erde und gucken, ob die Gesteinsformation da und so weiter so ist. Und der hat natürlich auch Geothermie schon gebaut und so. Und dann habe ich halt angefangen, mit dem darüber zu sprechen und bin eigentlich über diese seltenen Erden und wir müssen tiefer bohren, hingekommen, dass er meinte, also der Markt, den du suchst, ist eigentlich Geothermie. Weil jeder braucht Energie. Und das hat auch mit Bohren zu tun oder mit verschiedenen Bohrsystemen oder Kreisläufen teilweise. Das ist viel spannender und hat mir halt so ein bisschen erklärt. Und dann hat er halt gesagt, ja, Laser und Plasma und sonst was, das wird seit sehr, sehr langer Zeit probiert. Das ist ein wahnsinniges Ingenieursproblem. Ein irre Ingenieurproblem, sagt er. Und deswegen glaubt er nicht, dass da Startups in den nächsten 10 Jahren sinnvoll hinkommen. Sagt er, da gibt es einige und die sind teilweise... Ne, teilweise kommen die aus der ETH oder sowas, also wirklich schlaue Leute, die es lange machen. Teilweise sind es ein bisschen Leute, die, ich sag jetzt mal, eher so einen McKinsey-Hintergrund haben und sagen, er ist ein großer Markt, ich lass mal ein Loch bohren. Ich möchte nichts so sagen. Elon Musk hat auch keine Autos vorher gebaut.
Ich habe gestern ein Bild an eine Wand gehängt, so schwer kann das nicht sein, ne? Loch in die Erde.
Ich bin da immer vor, also ich bin da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, also sozusagen, Olli Sammer wird das auch probieren. Aber ich halte es für ein wahnsinnig schwieriges Ingenieurproblem. Auf jeden Fall bin ich dann zur Geothermie gekommen. Und habe mir überlegt sozusagen, das scheint mir doch irgendwie probater zu sein, weil du nicht so tief bohren musst und Energie vielleicht nochmal ein viel, viel größerer Markt ist als seltene Erden. Also sozusagen, das ist viel wichtiger sozusagen, dass wir eigentlich überall Geothermie fördern könnten. Und damit habe ich mich beschäftigt, ehrlich gesagt. Und gibt's eine Firma, Factor 2 Energy, aus Duisburg, glaube ich. Also ich will immer gerne mal die nennen, die nicht so im TechCrunch und so stehen. Die kommen, sind Ex-Siemens Energy-Leute. Also von relativ jung noch, aber eben auch PhD in Geologie bis in Anführungsstrichen ein bisschen gehobeneres Alter, der CTO, aber mit 50 Patenten relevant in dem Bereich und so weiter auf seinen Namen, eben lange, lange Kraftwerke gebaut und so für Siemens Energy. Und die haben letztlich, da kannst du auch Brownfield gehen, du kannst sozusagen auf ein bestehendes Bohrloch gehen und anstatt Wasser nutzen die CO2. Die heizen, also die nehmen flüssiges CO2. Du kriegst also Carbon Credits, wenn du es eigentlich benutzt, weil du kannst kilotonnenweise CO2 dort in den Boden speichern. Aber es ist eben nicht eine Speicherung, sondern du nutzt dieses CO2, das heizt sich auf. Also es geht flüssig in einen Schacht rein wird einmal in sozusagen durchgeschleust durch die warme Erdkruste, mal grob gesagt. Und aufgrund des Druckunterschiedes steigt es von selbst und wird vergast sozusagen und steigt dann selber wieder hoch. Du brauchst also auch nicht diese ganzen Pumpen und das ganze Gedöns, um das wieder hoch zu fördern. Und oben ist dann eben so eine Siemens Energy Wärmetauschturbine und die macht aus der Wärme dann Elektrizität im Megawattbereich. Also du musst dann relativ große Kraftwerke direkt bauen, hast direkt irgendwie ein paar hundert Megawatt, sag ich jetzt mal 200, 300 Megawatt Kraftwerke, die du baust. Sozusagen. Und die haben das schon einmal getestet in Ungarn erfolgreich. Also dass das System an sich, die Logik, also die Physik stimmt natürlich, aber dass das auch in Realität irgendwie funktioniert, dass das wieder hochsteigt, da Wärme hochkommt und so weiter und so weiter. Da gab es irgendwie einen ersten Test und das fand ich jetzt auf den ersten Wurf für mich als Investor natürlich mal deutlich attraktiver als so ein Moonshot, wenn mir Leute sagen, gibt geile Firmen. Also ich habe da mit Leuten telefoniert aus Israel und so, super geil, die halt sagen, ja, wir kaufen jetzt so ein, ich habe schon wieder das Wort vergessen, letztlich so ein Laserbohrkopf, Gyro Thor oder sowas. Da gibt es aber nur vier Firmen auf der Welt, die es bauen können. Eine chinesische, eine russische, eine Schweizer und eine US. Und die einzige, die liefern kann, ist eine russische. Wo ich sage so, boah, ich kann jetzt, glaube ich, nicht das Geld der Porsche-Familie nehmen, um dann in Russland Military-Grade-Laserbohrköpfe zu kaufen. Ich bin mir irgendwie, das klingt für mich irgendwie wie ein Career-Ending-Move. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und fand das Thema echt super. Ob das jetzt für einen Venture-Capitalist das richtige Geschäftsmodell ist, ist mal eine andere Frage, weil du baust am Ende immer noch solche Kraftwerke. Das ist ein Private-Equity-Game mit für 50 Jahre kriegst du 11% Rendite im Jahr oder sonst was. Aber die Technologie ist geil und das Team fand ich bis hierhin super und das schaue ich mir genau an. So, langer Monolog, entschuldige, aber das habe ich gemacht.
Da gibt's auch eine Story zu, die ich total faszinierend finde. Kennst du das tiefste Bohrloch der Welt?
Diese 11 Kilometer in Russland, in Kamtschatka?
Nee, genau, das ist die Kola-Bohrung auf der Halbinsel Kola. Ja, ist wirklich so. Und die sind 12,2 Kilometer haben die Russen da tief gebohrt, zwischen 1970 und 1992. Also die haben 22 Jahre, mussten die an dem Loch bohren, um so tief zu kommen.
Und es ist 40, und, also man muss dazu sagen, ne, das hat einen Durchmesser von irgendwie 30 Zentimeter oder so. Ne? Das ist kein Riesenloch.
Ja, mal gucken. Genau, so. Und was total geil ist, das wird manchmal auch so Loch der Hölle genannt, weil Leute behaupten, dass sie aus dem, ja, aus dem Loch Stimmen hören, ja, weil das so tief ist, ist natürlich alles Unfug, ja. Aber das ist der tiefste bisher von Menschen geschaffene oder die tiefste von Menschen geschaffene Bohrung. Und das fand ich jetzt nicht so, also hört sich erstmal nicht so tief an, finde ich. 12,2 Kilometer. Und wenn du dir die Erde anschaust, dann bist du im obersten 1% irgendwie, genau, ne, von der Erdkruste. Das ist schon beeindruckend. Und ab der Tiefe ist halt der Druck so hoch und die Temperatur so hoch, dass du halt, also alle bekannten Materialien schmelzen da einfach oder gehen sofort kaputt. Du kommst einfach nicht tiefer.
Genau. Das ist also über 10.000 Meter, wenn du bohren könntest, hättest du wirklich unlimited energy supply. Wenn du das schaffen würdest, hättest du unlimited energy supply sozusagen umsonst. Ja, aber das ist eben unfassbar
schwer. Und das Geile ist halt, wie gesagt, die haben das 22 Jahre lang gebohrt, dieses Loch. Ja. Und dann, wenn du dann fragst, warum habt ihr das gemacht? Ja, because we can. Also es war ein Wettbewerb wieder zwischen den Amis und den Russen. Weißt du,
das zeigt ja sozusagen,
wer kommt schnell auf den Mond und wer kann am tiefsten bohren, weißt du? Das ist so.
Crazy.
Das ist echt eine gute Story gewesen, finde ich. Ja.
Und das finde ich halt super, super spannend, aber das ist natürlich wieder eines der Themen. Also da schaut man sich dann technische Dokumente an. Ja, da schaust du dir technische Dokumente an, dann versuchst du das, also ich lade nichts in irgendeiner Form in ChatGPT hoch, was ich beruflich an Dokumenten bekomme, das mache ich nicht, aber dann versuchst du Fragen zu stellen oder irgendwie mal irgendwas zu beschreiben, um überhaupt mal zu wissen, was man fragen könnte, um das besser zu verstehen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich da so ein bisschen Due Diligence drauf mache. Aber ich fand jetzt hier die Jungs von Factor 2, also Felix, liebe Grüße, also ich finde es einfach super. Also die gehen da mit unglaublicher Passion dran und würden natürlich ein unfassbar großes Problem lösen. Und dann ist die Frage sozusagen, wie machst du das? Baust du Kraftwerke oder lizenzierst du das irgendwie raus oder so? Auch ein interessanter Markt. Weil du kannst nicht einfach nur Es gibt so Firmen wie Omat oder sowas. Also es gibt ein paar, oder Baker Hughes, glaube ich, bauen auch solche eigenen Geothermie-Dinger. Ist aber dann nicht so, dass du sagst, ey, ich habe hier ein IP. Jetzt wie im Fall von Sephia mit den Kameras. Hier ist eine IP, VW benutzt das gerne. Sondern da ist dann so ein bisschen, okay, du hast eine neue Technologie, die soll angeblich funktionieren. Ist ein bisschen Pay-to-Play. Dann kein Problem, wir bauen das Kraftwerk, aber x Prozent von diesen Baukosten trägst mal du. Und dann bist du auch beteiligt und so weiter als Firma. Aber weißt du, das ist so schwer, dass selbst die Vollprofis sagen, du brauchst Skin in the Game, auch mit deiner Technologie. Also es ist jetzt nicht so, selbst wenn die dann Durchbruch haben, dass da morgen jetzt alle diese IP einfach nur kaufen.
Und sag mal, Sepia, ne? Was sind da die Wette? Dass die IP bei möglichst vielen Leuten in Lizenz eingebaut wird oder dass die selber produzieren?
Also erstmal werden die produzieren, ne? Also sozusagen, wir haben ja mit NILT oder mit NILT Technology eine eigene Foundry mit drin, also sozusagen einen Stratege, wenn du so möchtest. Übrigens wirklich geile Typen, so Dänen. Du hast das Gefühl, du bist bei so einem, also wirklich geil, also so zwischen MMA-Fighter und Lumberjack-World-Champion, dieser Gründer, der hat das gerade verkauft für ein paar hundert Millionen an taiwanesische Firma. Aber NILT ist sozusagen, die können in einem Fab-Prozess sozusagen diese Linsen oder diese Meta-Surfaces eben produzieren. Das heißt, jetzt ist erster Schritt ist, wir bauen einen Prototypen, da haben wir jetzt einen. Jetzt versuchen wir mal irgendwie 500 oder 1000 solche Linsen zu bauen und natürlich den Formfaktor noch weiter zu verkleinern. Und dann wird man, glaube ich, initial erstmal hingehen müssen und wahrscheinlich ein paar tausend von den Dingern bauen und in entsprechende Verticals, also ich habe ja gesagt, so Waste Sorting und solche Sachen mal reinzubauen. Um zu gucken, ob das eben A, von der Produktion skaliert und B, natürlich auch die Performance liefert, die man da haben möchte. Und dann ist die große Frage, ob man das die IP an jemand anders abgibt, der das dann zu Hunderttausenden diese Linsen baut letztlich für dich und dann vielleicht an Apple verkauft oder wen auch immer. Oder Automotive vor allen Dingen. Und dann kriegst du, ich würde sagen, es wird ein IP-Game. Aber das werden wir dann sehen. Also das, eine eigene Foundry und so werden die nicht bauen. Also sozusagen, das wird immer so ein NVIDIA-TSMC-Thema bleiben. Also es wird immer NILT Technologies oder sowas geben, die letztlich diese Linsen an sich bauen. Aber ob die Linse der Auftrag von Sephia kommt und sie die dann on their own books weiterverkaufen versus sie haben eigentlich nur die IP drin, bleiben ein kleines Team. Jemand produziert TSMC, also NILT produziert die Linse oder den Metasurface und dann wird es weiterverkauft. Das ist ehrlich gesagt noch zu früh oder beziehungsweise ich habe vielleicht noch nicht gut genug nachgefragt. Also erstmal geht es darum, das Ding gebaut zu bekommen, ein paar hundert Mal oder ein paar tausend Mal, dann verkauft zu bekommen, dann zu sehen, wie das funktioniert. Und ich glaube, dann wird man sich auf Verticals konzentrieren müssen und vielleicht auch unterschiedliche Wege gehen. Also für ein iPhone, wenn du die supplyst, das kannst du, ne, deswegen sage ich, das dauert Jahre, du musst erstmal die Produktion und so weiter dahin kriegen.
Ja, ja.
Weil das kannst du nicht falsch machen, die Panel, ne? Wenn du sagst so, oh, schade, hat doch nicht geklappt, dann wird Apple dir, das macht Apple nicht. Also, oder wer auch immer. Ja, Samsung, LG, wie auch immer.
Ja.
Aber super, super gut. Ich bin in Princeton nächste Woche.
Du gehst dann nächste Woche in die USA, ne?
Yes, yes, yes. Ich gehe nächste Woche in die USA.
Wo zuerst hin?
Erst nach New York. Da steige ich dann direkt in Zug und fahre nach Princeton. Dann haben wir den ganzen Tag da in Princeton ein bisschen was zu tun. Und treffen da Firmen und so weiter. Dann zurück nach New York.
Hm.
Ja, also die Startups, die ich treffen wollte, die haben also so zwei Wort-Antworten geschickt. So, also nicht fuck off, aber so bin ich da, keine Zeit. Ich so, okay, alles klar. Also wir treffen ein, zwei Investoren, die wir wirklich gut finden. Also tatsächlich High-Profile-Investoren, die echt super sind. Und gucken uns auch mal an, sozusagen, ob wir mit Leuten dann nochmal irgendwie geschäftlich zusammenkommen, im Sinne von, dass die uns helfen beim Deal-Sourcing und solche Sachen.
Mhm.
Und dann fliege ich weiter, das weiß ich noch nicht so genau, entweder nach Seattle und dann nach San Francisco oder nur nach San Francisco und dann in der Bay Area 3-4 Tage.
Da Seattle liebe ich.
Ich war noch nie in Seattle, aber noch nie da. Und nie gemacht.
Wenn du kannst, flieg dahin. Das ist wirklich eine traumhafte Stadt, vor allen Dingen jetzt im Indian Summer. Also wenn die jetzt im Herbst, jetzt die perfekte Jahreszeit. Also da ist so viel Wald und so viel, also wirklich wunderschön die Stadt.
Kann man leben, ne?
Ja, hält mal aus. Ist auch der Hauptwohnsitz vom Base, ne?
Ja. Das ist einfach alles echt, Das ist schön da. Und Vancouver soll auch geil sein. So, jetzt aber nicht ablenken. Ja. Bleiben wir mal am Ball hier. Also das war meine Woche so ein bisschen.
Apropos Milliardäre. Heute Abend wird, also heute Abend heißt Donnerstagabend 22 Uhr mitteleuropäische Zeit, also unserer Zeitrechnung, entscheiden die Tesla-Aktionäre über das Billion-Dollar-Aktienpaket von Elon Musk. Ja, Billionen in Deutsch, Trillionen in US-Dollar. Was beinhaltet das? Und zwar muss die Firma den Wert von aktuell 1, jetzt muss ich mal kurz umrechnen, immer die ganze Zeit. Also 1,2 Billionen in Euro.
Das stimmt. 1,2 Billionen.
1,2 Billionen in Euro. Aktuell soll gesteigert werden auf 6 Billionen Euro, also die Unternehmensbewertung von Tesla innerhalb von 10 Jahren. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, dass innerhalb von 10 Jahren, also das Aktienpaket ist ausgelegt auf 10 Jahre, innerhalb von 10 Jahren 1 Million Tesla-Taxis, autonom fahrende Tesla-Taxis auf der Straße sind und 1 Million humanoide KI-Roboter ausgeliefert sind. Also in 10 Jahren. Und wenn das erreicht ist, dann wird Elon Musk das wird er wahrscheinlich vorher schon erreichen durch SpaceX, aber dann bekommt er alleine aus dem Tesla-Pod nochmal 1 Billion in Deutsch, 1 Trillion in Englisch US-Dollar Aktien zugesprochen. Das ist schon ordentlich und der Markt geht davon aus, dass das passieren wird. Wenn das passieren sollte, würde das bestätigen, dass die Hauptshareholder von Tesla daran glauben, dass die Roboter und die autonom fahrenden Taxis machbar sind, also jeweils 1 Million in 10 Jahren, das heißt bis 2036. Das wird den Aktienkurs weiter anfeuern. Also es wird mir nicht wundern, wenn Tesla in den nächsten 2 Jahren dann Apple überholt und Microsoft. Das ist total interessant. Und was allerdings problematisch jetzt wird, diese 7 Magnificent Companies in den USA, ja, also Tesla gehört damit zu, Google gehört damit zu, Microsoft, Apple und etc., Meta, die tragen gerade 60% des Aktienmarktes in den USA.
Ja. Und irgendwie 17% globally, ne? Oder 18, ja, oder irgendwie genau. So.
Also wenn denen irgendwas passiert.
Ja, wenn dann nur ein Nasenhaar die kitzelt, kriegt die ganze Welt eine Hirnhautentzündung. Also das ist echt, ich glaube, es war irgendwie auf jeden Fall knapp an die 20% der globalen Marktkapitalisierung. Es gab diesen Chart sozusagen, wo sie die kompletten, also den Kakarant und den DAX und so weiter, alle zusammengezählt haben, wie viele Gesamtbörsen. Also ich glaube, der deutsche DAX ist 2 Trillion, kann das sein? Irgendwie sowas. An Marktkapitalisierung oder Billionen. Das heißt, da würde, ne, das ist ungefähr ein Tesla zurzeit. Nicht ganz. Zwei Teslas. Es sind alle deutschen, die Top 30 deutschen Firmen. Und so weiter. Also das ist total verrückt. On that note, also okay, jetzt erstmal, man sollte sich, glaube ich, umfassend informieren, bevor man, also zu diesen ganzen Tesla und Elon Musk Themen, denn ich halte die deutsche Presselandschaft dazu oft nicht unausgewogen. Man kann nicht immer die Person von der Firma trennen, im Fall von Musk, das ist auch so gewollt. Und ich glaube schon auch, dass der seine Leute in Geiselhaft nimmt, also im Sinne von, ne, da bin ich weg, dann könnt ihr euch gehackt legen. Ja, und diese Verflechtung mit den einzelnen Firmen.
Er kriegt das nur, wenn er dann noch an der Spitze des Unternehmens ist, ne? Also er kriegt das nur,
ja, klar,
wenn er noch Geschäftsführer ist.
Das ist so ein Deadman-Switch dabei, ne? Nach dem Motto, also ja, wenn ich nicht bin, jage ich alles in die Luft.
Ist wie so ein Westing, weißt du?
Aber schon crazy, aber weil du gerade über die Marktkapitalisierung gesprochen hast, der Kamerad, lass mich nicht lügen, hab schon wieder einen Namen vergessen, ich glaube Barry heißt mein Nachnamen, also der Hedgefondsmanager, The Big Short heißt der Film.
Michael Burry, wollte ich auch gerade sagen. Ja, geil.
Der kam, also das ist, wer den Film nicht gesehen hat, es gab jemanden, der so circa 2 Jahre bevor diese
2007 hat er gegen den Akt gegen
hat
den,
hat er gegen den Häusermarkt in den USA oder hat gegen die Kreditversicherung des Häusermarktes gewettet in den USA mit allen großen Banken und die haben ihn ausgelacht. Ja. Also der Film ist wirklich empfehlenswert. Und alle haben ihn ausgelacht und er hat sozusagen der hat einen Hedgefonds gehabt und hat horrende Versicherungssummen zahlen müssen während der Laufzeit dieser oder des Hedges, den er da hat, den er hat laufen lassen. Und hat quasi seinen ganzen Hedgefonds damit dafür ausgegeben und die Leute wollten das Kapital wegnehmen und dann ist der Häusermarkt tatsächlich gecrashed und er hat das eben verstanden, hat das früh vorausgesehen. Deswegen gilt er so ein bisschen als Orakel, was solche Crashs angeht und der hat im großen, großen Stil gegen Palantir und Nvidia jetzt gewettet. Ja. Also sozusagen ja. Skion Management, glaube ich, heißt der Hedgefonds, kann man sich mal angucken. Und er hat 2 Sachen gemacht, also hat glaube ich 2/3 seines Fonds oder 3/4 seines Fonds in Put-Optionen oder er hat geschortet, nicht Put-Option, entschuldige, ich meine, die Struktur kenne ich nicht, er hat es geschortet. Wie er es genau gemacht hat, habe ich nicht gelesen. Und sagt eben, da wird es eine massive Korrektur kommen, denn das sind ja alles in sich Geschäfte. Also Nvidia investiert in Firmen, die mit dem Geld dann Chips bei Nvidia bestellen, für Datencenter, die überhaupt nicht gebaut sind und auch nicht gebaut werden können in der Zeit, bis die Chips geliefert werden und.
Ja, nicht nur das, ne? Also die Parallele ist ja vor allen Dingen auch dieses massive Investment in Infrastruktur. Also diese Magnificent Seven, von denen wir gerade gesprochen haben, die haben, muss ich wieder auf die Englisch-Deutsch, 7 Billionen US-Dollar werden sie in den nächsten 5 Jahren in Data Centers investieren.
Einfach absurd. Also musst du erst gebaut bekommen, ne? Und musst die Elektrizität
dahin legen. Und das ist auch mehr als zum Beispiel die USA für den gesamten Zweiten Weltkrieg ausgegeben haben. Ja, also einfach so von der Größe, das sind einfach Summen, die sind einfach komplett abstrus. Das ist das größte Investment in Infrastruktur in der Menschheitsgeschichte. Irgendwo habe ich mal in einem Blog gelesen in den letzten Tagen, das ist vergleichbar. Also nicht mal der Bau der ägyptischen Pyramiden, dieser Cheops-Pyramide, quasi in heute Money. Im Vergleich hat ansatzweise so viel gekostet wie dieses Server-Investment.
Das ist auf jeden Fall absurd. Das ist verrückt, oder? Und da wettet er halt dagegen. Jetzt muss man dazu sagen, du musst als Shortseller gewisse Veröffentlichungen machen mit der Börsenaufsicht. Er hat das jetzt 11 Tage gemacht, bevor er gesetzlich dazu verpflichtet wäre. Jetzt muss man dazu sagen, wenn du gegen den Kursanstieg wettest, willst du natürlich, dass der Rest des Marktes, also nachdem du dein Investment dann gemacht hast, möchtest du natürlich sehr, sehr gerne, dass der Rest des Marktes deiner Ansicht glaubt, um dann wirklich, dass der Markt dann runtergeht, weil damit verdienst du ja dann Geld. Also man sollte, der ist jetzt nicht selbstlos, der Mann. Da ist natürlich ein Eigeninteresse dabei. Auf der anderen Seite, der geht mit seinem ganzen Vorder all in. Das heißt, das ist kein Bluff. Das ist nicht nach dem Motto, vielleicht kann ich da ein paar Millionen verdienen, sondern der ist weg vom Fenster, wenn das nicht funktioniert. Das finde ich wirklich hochspannend. Ich habe mich da komplett rausgehalten, aber ich bin auch kein Besucher.
Hast du schon mal Sachen geschortet?
Das kannst du als Privatperson ja gar nicht. Also kannst du Zertifikate und sowas machen, aber als Privatperson ja, genau. Richtig shorten kannst du eigentlich nicht. Also sozusagen müsste man, also ja, Freunde,
doch, du kannst das so Daytrading machen und so. Da kannst du shorten.
Kannst mit CFDs, ja. Meinst du?
Ja.
Mit CFDs kannst du das machen, aber ist das ein richtiger?
Ja gut, du kaufst die Optionen ja jedes Mal, ne? Also du kaufst ja nie die Aktien selber, sondern du kaufst sie sozusagen indirekt. Du kannst, also das ist die einzige Möglichkeit, als Privatperson das zu machen.
Du siehst ja meine Antwort. Die Antwort ist nein.
Ich finde es auch total kompliziert. Ich muss ja die ganze Zeit diese Trading Candles angucken, ne? Diese roten und grüne und gucken, wie sich das verändert. Ja?
Wir müssten mal einen einladen, wo ich weiß, ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, weil ich weiß nicht, ob er will, dass ich das öffentlich sage, aber er hat wirklich einen guten Freund, der schon in der Uni neben mir saß oder einen Jahrgang über mir und quasi wirklich Geld verdient hat mit solchen Sachen und ein wahnsinnig gutes Gespür hat. Und der hat dann irgendwann mal Exits und so weiter kam, hat dann Private Wealth Management gehabt und hat sich das danach ausgesucht, dass sie eben relativ, also Profi-Tools zur Verfügung stellen können, zum Beispiel eben, dass er wirklich richtig shorten kann und solche Sachen. Also Aktien dann sich ausleihen und dann zurückgeben und sonst irgendwas. Mhm. Das waren auf jeden Fall lustige Gespräche damals. Ich glaube, das war mit, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Goldman oder mit JP Morgan, aber wo die Banker dann gesagt haben, also eben, er ist kein Zahnarzt.
Die Tools haben wir nicht, sind zu teuer.
Ja, das hat er nicht, haben die nicht gesagt, aber sozusagen, die waren relativ überrascht, weil die sonst ja auch oft Zahnarztgeld in Anführungsstrichen verwalten. Aber ja, also.
Das ist so geil, wenn
den
du
müssen wir eigentlich, den müssen
wenn
fragen,
in solchen Sachen, hat, aufzunehmen. Wenn du in solchen einfach. Sachen so richtig gut bist, ne? Das finde ich total faszinierend. Ja, wenn du wirklich so ein Thema hast, wo du einfach Top 1% der Welt bist.
Das weiß ich nicht, ob er das ist, aber also in meiner Welt ist ja, also ich, wenn ich eine Frage hätte, würde ich ihn immer fragen. Er selber würde dir erstmal erzählen, wie oft er auch Geld verloren hat und so. Das ist einfach sehr, sehr ehrliche. Du würdest ihn extrem gut mögen. Du würdest ihn sehr mögen.
Ja, so, ist doch alles auch, ich kann auch Learning, ne?
Ja, ja, eigentlich müsste ich mal fragen, ob er mit dem aufnehmen. Hätte er bestimmt Spaß dran.
Ich habe auch das meiste gelernt, immer wenn ich richtig viel Kohle verloren habe.
Ich nicht. Ich habe nichts gelernt. Ich habe einfach genauso weitergemacht wie vorher. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Das ist ja ein interessanter Podcast geworden bis jetzt. Energie, Michael Burry. Jetzt ist der Rest ist mir
mit Tesla drin gehabt.
Tesla, ja, also ich, das letzte riesige Aktienpaket, was er bekommen hat davor, ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber jetzt mal, das 400,
war so, 450 Milliarden.
So, ja, aber das hat er ja erfüllt, ne? Also er hat ja tatsächlich ja, geschafft, ist das ist durch.
Der ist, also ich...
Verstehst du, er macht dann schon, also...
Er ist on the way to be the first billionaire.
Der Typ
Trillionaire.
Der ist wirklich...
Billionaire in Deutsch.
Das ist einfach... Nochmal, ich habe mit dem Hans Königsmann da jetzt, der ne, natürlich mit Elon Musk da total eng zusammengearbeitet hat, jahrelang im Pressure Cooker da Raketen versucht hat zu starten.
Ja.
Ich meine, der hat sein ganzes Net Worth da reingesetzt, der Elon Musk.
Ja.
Der hat irgendwie, also wirklich alles, was er bei PayPal verdient hat.
Also der hat mit 100 Millionen US-Dollar hat der es geschafft, mit den letzten Cent die Rakete ins Weltall zu feuern.
Du kennst die Story. Und das war wirklich so. Der hat uns das erklärt. Also sozusagen die erste ging in Flammen auf. Weil irgendwie haben sie eine Aluminiumschraube, ne? Ja, in den ersten drei, glaube ich, die vierte ging dann irgendwie, oder die ersten vier.
Ja, genau, die hatte Geld für vier Raketen.
So, und dann, aber die, das ist halt wahnsinnig beeindruckend zu sehen, also, dass der, was hat der denn geschafft sozusagen, was ist letztlich das Managementsystem von dem, und der ist halt, also das, was ich gelernt habe da in diesem Vortrag, war schon, das ist auch nichts Neues, hat der Elon Musk schon tausendmal selber gesagt, also der trifft probabilistic Decisions, aber schnell. Der sagt halt, diese Lösung ist vermutlich 70% oder wenn, du hast zwei Möglichkeiten und 70% ist die bessere Lösung oder zu 70% ist die bessere Lösung und zu 30% ist die bessere Lösung. Und dann gehst du all in, super schnell mit der 70% Lösung und selbst wenn du dich verläufst und du merkst sozusagen die Probability verändert sich, weil du einen anderen Input-Faktor auf einmal bekommen hast, dann hat er sich halt umgedreht und hat das komplett anders gemacht. Aber da er es jedem so erklärt hat, war das nie ein Problem. Alle Leute waren immer in seinem Denkmuster drin und dass er wahrscheinlichkeitsverteilt die Entscheidungen wahnsinnig schnell getroffen hat und halt eine unglaubliche Auffassungsgabe. Also sozusagen, und engineering-technisch ist der vermutlich einer der schlauesten Unternehmer überhaupt auf diesem Planeten. Also von Bohrtunneln über E-Autos, über Raketen.
Er will ja die ganze Industrie Raketen underground bringen, ne? Finde ich auch interessant.
So, ja gut, der braucht, also warum, wir haben ihn gefragt, warum hat er denn mit, was war denn der Treiber von SpaceX? Ja, und dann sagt er, das ist auch geil, dann sagt der Hans Königsmann so, naja, offensichtlich die Besiedlung vom Mars. Das, was er immer sagt. Und wieso, nee, jetzt mal, also der hat doch einen Businessplan gehabt und der wollte doch so. Und sagt er, nein, nein, ihr habt das ist genau der Punkt. Der möchte interplanetary Living ermöglichen und dafür brauchst du eben wiederverwertbare Raketen wie ein Starship, die 100 Tonnen da hochbringen können, in Space refueled werden und darüber kommen und dann brauchst du auch humanoide Roboter, die dann dort drüben die Camps aufbauen und du brauchst eine Bohr-Company, die offensichtlich dann schafft, so, und du
Underground
dann da,
die Habitats zu bauen, ja.
Genau, und dann letztlich muss das ja überdacht werden. Du kannst ja, also das, du brauchst einen Raumanzug und oder überdacht, sonst ist der Mars kein besonders angenehmer Ort. Also Wasser würde auch helfen zum Beispiel. Das müsste man irgendwie finden dort, außer an den Polen, denn da ist es wirklich so unfassbar kalt, dass es das andere Problem gibt. Aber das hat den angetrieben. So.
Ja, geil.
Also wirklich, wirklich Craziness.
Das ist schon spannend, was für Leute du über deinen Fonds alle kennenlernst. Das ist ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt.
Das ist, ich denke mir immer, wenn ich die
so treffe. Du schickst doch immer so Fotos. Gestern hast du auch wieder eins geschickt, wo ich gedacht habe, Mann, ey.
Ja, ich weiß, da war ich aber nicht dabei, da war ich nicht eingeladen.
Ja, trotzdem. Aber du hast eine Person zwischen der Möglichkeit, die Leute dort kennenzulernen. Das ist schon cool.
Das stimmt. Ich denke mir ganz oft, das meine ich wirklich total ernst, ich habe zwei Leute, an die ich dabei denke. Dem unter anderem Patenonkel eines meiner Kinder, Andreas, und dich. Beide. Also Andreas, typisch süddeutsches 1-0er Abi, Physik, Mathe, LK und so weiter. Ist dann Investor geworden auch, aber eigentlich sollte meinen Job haben, ehrlicherweise. Und du sollst auch meinen Job haben, und weil ihr euch beide so unfassbar für das technologisch-physikalische interessiert und das alles lest und die Geo gelesen hat und die PM und hast du nicht gesehen. Ich denke da wirklich öfter, es ist wirklich einfach unfair. Das ist ungefähr so, als ob ich meine irgendwie älteste Schwester zum WM-Finale nach Brasilien schicke. Weißt du, die würde wahrscheinlich im Spa bleiben und sagen, ja, da ist zwar ein Fußballspieler, gehe ich aber gar nicht hin, weil da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ich würde an der Copacabana tanzen.
Ja, genau. Also, hat heute Geburtstag übrigens. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Schwesterherz. Genau. So fühle ich mich da. Ich denke so, oh, Perlen vor die Säue, dass ich jetzt hier stehe und mir die Satellitengeschichten anhöre, wohingegen ich da andere Leute gibt, die es da nachts für aufstehen würden.
Ja, würde ich auch.
Aber das stimmt.
Ich habe einfach nur nachts für aufstehen. Letzte Woche gab es ja die Empfehlung von Thomas Preuß, welches Motorrad.
Oh, wie ist Kindermotorrad das
ausgegangen? Ich kaufen. Ich habe mir jetzt ein Stasic-Motorrad für Leo gekauft. Das ist ein Elektromotorrad für Kinder ab 5 Jahre.
Aber auch kann man sich mal anschauen.
Ja, ist saugeil. Es ist das Stasic 16 Elite, heißt das. Kann man sich ja mal googeln, wenn man Interesse hat. Das ist ein geiles Teil, das ist geworden zum Üben. Und wenn er
ist
dann
es
fahren
schon
kann,
angekommen?
Dann ja, ist angekommen. Der hat aber am 25. Geburtstag. Dann kriege ich das.
Oh mein Gott. Das finde ich ja so geil.
Das also, danke ich für die Empfehlung, lieber Thomas. Das
danke,
hat
Thomas.
Wirklich sehr geholfen. Das hat mir sehr, sehr viel Suchen gelohnt, erspart. Möchte mich mal mit dir perspektivisch drüber unterhalten, warum Stasic und nicht Orion, aber das ist dann nochmal eine andere Sache.
Das ist wieder
man geht ja jetzt in so ein Rabbit Hole rein von diesen ganzen Modellen, das ist ja unfassbar.
Da kommst du nicht mehr raus. Da kommst du nicht mehr raus.
Tagelang beschäftigen. Also in dem Sinne, das werden wir ordentlich testen, ich schicke Videos.
Also, die Fiebertraumfolge ist vorbei. Es war eine bunte Mischung, lieber Michel. Es ist wirklich das Highlight meiner Woche. Das kann ich nur immer wieder sagen. Vielen Dank für deine Zeit und euch allen ein hoffentlich gutes, gesundes und schönes Wochenende.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Schön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.